Fenoglio blickte zu ihnen hinauf, als hätte er ihre Stimme gehört, das faltige Gesicht voll Angst, um sich die kämpfenden Männer. Ein Toter fiel ihm vor die Füße und ergriff sich das Schwert.
»Nun sieh dir das an!« schrie Elinor. »Was denkt er nun, dass er in seiner eigenen verfluchten Geschichte den Helden spielen kann?«
»Ich muss hinunter«, dachte Maggie, »Farid beistehen und nach Doria suchen.« »Wo war er? Lag er irgendwo tot zwischen den Bäumen?« »Nein, Maggie, Fenoglio hat über ihn geschrieben. Wunderbare Dinge, er kann nicht tot sein.« Trotzdem, sie lief zu den Seilen, aber der Elfenschreck hielt sie zurück.
»Nach oben mit dir«, fuhr er sie an. »Alle Frauen und Kinder nach oben, so weit nach oben, wie es eben geht. Ach ja, und was sollen wir da oben?« fuhr Elinor ihn an. »Darauf warten, dass sie uns herunterpflücken?«
Es gab keine Antwort auf diese Frage.
»Sie haben den Prinzen!«
Minervas Stimme klang so verzweifelt, dass alle herumfuhren. Einige Frauen begannen zu schluchzen. Ja, sie hatten den schwarzen Prinzen. Sie zerrten ihn von der Trage, auf der er lag. Der Bär lag reglos neben ihm, einen Pfeil im Pelz. Baptista war ebenfalls gefangen. Wo war Farid? Wo das Feuer war? Farid ließ es beißen und brennen, aber der Rußvogel war auch da. Sein ledernes Gesicht ein heller Fleck über den rot-schwarzen Kleidern. Feuer fraß Feuer. Die Flammen leckten den Stamm hinauf. Maggie glaubte, den Baum stöhnen zu hören. Ein paar kleinere Bäume hatten schon Feuer gefangen. Die Kinder weinten. Sie weinten so heftig, dass es einem das Herz zerriss. »Ach, Fenoglio«, dachte Maggie, »wir haben kein Glück mit unseren Rettern. Erst Cosimo und nun der Riese.« Der Riese. Sein Gesicht erschien so plötzlich zwischen den Bäumen, als hätte ihn das Wort gerufen. Seine Haut hatte sich dunkel gefärbt wie die Nacht, und auf der Stirn trug er das Spiegelbild der Sterne. Ein Fuß trat das Feuer aus, das zwischen den Wurzeln des Nesterbaumes fraß. Der andere verfehlte Farid und den Rußvogel so knapp, dass Maggie ihr eigener Schrei in den Ohren hallte.
»Ja, ja, er ist zurück«, hörte sie Fenoglio schreien.
Er stolperte auf die gewaltigen Füße zu und kletterte auf einen der Zehen wie auf ein rettendes Schiff. Der Riese aber blickte hinauf zu den weinenden Kindern, suchend, als wäre er wegen etwas gekommen, das er nun nicht finden konnte. Die Männer des Hänflings ließen ihre Gefangenen zurück und rannten erneut wie die Hasen, ihren Herrn an der Spitze auf seinem schneeweißen Pferd. Nur der Rußvogel blieb stehen mit einer kleinen Schar und ließ sein Feuer auf den Riesen zulecken. Der starrte verwirrt auf die Flammen und stolperte zurück, als sie ihn in die Zehen bissen.
»Nein, bitte«, rief Maggie hinunter, »bitte geh nicht wieder fort, hilf uns!«
Und plötzlich stand Farid auf der Schulter des Riesen und ließ Feuerflocken aus der Nacht regnen. Wie brennende Kletten setzten sie sich dem Rußvogel und seinen Männern in die Kleider, bis sie sich auf den Waldboden warfen und auf den trockenen Blättern wälzten. Der Riese aber warf Farid einen erstaunten Blick zu, pflückte ihn von seiner Schulter wie einen Falter und stellte ihn sich in die erhobene Hand. Wie groß seine Finger waren, so entsetzlich groß, und wie klein Farid zwischen ihnen erschien. Der Rußvogel und seine Männer schlugen immer noch auf ihre brennenden Kleider ein. Der Riese starrte irritiert auf sie hinab. Er rieb sich das Ohr, als schmerzten ihn ihre Schreie, und schloss die Hand um Farid wie um kostbare Beute und wischte mit der anderen die schreienden Männer in den Wald, so wie ein Kind eine Spinne von seinen Kleidern wischt. Dann fasste er sich wieder ans Ohr und blickte suchend hinauf in den Baum, als wäre ihm plötzlich eingefallen, warum er zurückgekommen war.
»Roxane!«
Es war Darius' Stimme, die Maggie durch den Baum hallen hörte, zaghaft und bestimmt zugleich.
»Roxane, ich glaube, er ist deinetwegen zurückgekommen. Sing!«